Abendthema anfangen, nämlich ich wollte mit Ihnen über die Sakramente sprechen.
Sehr gut.
Also, Sakrament ist ein schwieriges Wort. Man hat es irgendwie aus dem römischen Staatswesen damals. Also genau habe ich das nicht richtig rausgeregt, was eigentlich der tatsächliche Ursprung des Wortes ist. Es ist einfach eine hochheilige Amtshandlung. So Sacro steckt da drin, das ist was Heiliges. Ist alles, was der Kaiser damals machte, war sowieso heilig. Und von daher war es diese heilige Amtshandlung. Und irgendwie hat es die Kirche übernommen, oder damals. Denn diesen Begriff, den gibt es im Jüdischen gar nicht. Da gibt es keine Sakramente, sondern da, ja, das ist eine Neuheit oder einfach eine neue Sicht, die die christliche Kirche damals bekommen hat von dem, was ist ganz wesentlich für ihr Verständnis. Also man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und sich fragen, wenn ich jetzt an Gott glaube und in der Bibel stehen eine Menge Sachen, was er uns alles geben kann und geben möchte, aber bin ich mir denn sicher, dass ich es bekomme? Oder ist es nur so, ja, angedeutet könnte es sein, und oder wie die Moslems zum Beispiel, die hoffen bis zum letzten Atemzug, dass ihnen Allah vergeben wird. Da gibt es keine Sündenvergebung, kein, jetzt ist es vergeben oder Schuld erlassen oder so, sondern die bleiben bis zuletzt in der vagen Hoffnung, wird Allah vergeben oder nicht. So, und bei den Sakramenten ist es so, dass es ein Ausdruck ist, ein ja, nicht nur ein Ritus, so jetzt feiern wir irgendwas Schönes, sondern es ist ein durch Wort und Zeichen feststehendes, eine Vermittlung eines Heilsereignisses nennt man das, oder eines Gnadenereignisses. Das geht auf verschiedene Schriftstellen, Aussagen von Jesus zurück. Eine fällt mir da besonders ein, wo Jesus sagt, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein, was ihr lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, ihr habt die Vollmacht, hier auf der Erde eine Zusage zu machen den Menschen, dass sie gerettet, dass ihnen vergeben, dass sie in der Gemeinschaft der Heiligen sind, dass sie alles Mögliche sind. Und diese verbindliche Zusage, die kommt im Sakrament, ja, zum Ausdruck. Das Besondere daran ist, dass Sakramente gefeiert, zelebriert werden mit möglichst vielen Sinnen. Also es wird gesprochen dazu, es wird gefühlt, es wird sichtbare Zeichen, zum Beispiel bei einer Taufe, ganz konkret Wasser drüber und das Wort, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes. Und damit ist das Zeichen sichtbar und ja, materiell sozusagen vollzogen. Und dahinter steckt bei einer Taufe, ich gehöre zur Familie Gottes. Und der schickt mich nie wieder weg. Also ein Sakrament kann nicht widerrufen werden. So eine Heilszusage, die kann nicht widerrufen werden. Oder bei der Sündenvergebung, da sagt Gott nicht, ja, heute keine Lust, jetzt tun wir alles, was bisher war, über den Haufen schmeißen, sondern das ist definitiv. Und von daher gibt es so eine Einteilung, also das eigentlich große universelle Sakrament, das ist die Kirche, das allumfassende Heilssakrament, weil in der Kirche alle diese Heilszusagen Gottes an die Menschen gegeben werden und die Kirche verwaltet die sozusagen. Also alles, was Gott den Menschen geben möchte, das passiert im Wesentlichen durch den Dienst der Kirche. Also Sakramente sind nicht nur ein bloßes Symbol, da stellen wir eine Kerze hin, und auch nicht nur so ein Ritus, so wie beim Fußballspiel mit Abklatschen oder diesen hier, irgendwie sowas, sondern da passiert etwas, womit in diesen Zeichen und in diesem Wort diese verbindliche Zusage Gottes wirksam wird. Und es ist immer ein Zeichen des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen in den verschiedensten Aspekten.
Das neue, Entschuldigung,
ja?
Das kommt mir natürlich sehr bekannt vor. Des neuen Bundes.
Ja.
Können Sie das noch ein bisschen?
Ja, also Gott hat ja, seit er sich mit den Menschen eingelassen hat, immer wieder einen Bund geschlossen. Das geht schon mal los beim Noah, wo es Gott satt hatte mit den Menschen und gesagt hat, so, jetzt regnet es mal ordentlich, dann schwimmen wir alle weg und dann ist Feierabend hier. Die haben es nicht verdient. Ne? Und nur der Noah, der war gerecht und mit ihm hat er dann den Bund geschlossen und als Zeichen dieses Bundes hat er den Regenbogen an den Himmel gesetzt und gesagt, so, aus dir möchte ich ein großes Volk machen und wie Sand am Meer und alles sowas. Das war sozusagen seine Zusage an den Noah, sein Bund. Dann später hat Gott weiter einen Bund geschlossen am Sinai mit dem Volk Gottes, mit den Gesetzestafeln. Und ich glaube, noch bei einer anderen Gelegenheit fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und schließlich Abraham, auch den Bund, aus dem mache ich ein großes Volk, hat auch eine Bundeszusage gemacht, die sehr wichtig ist, weil sich ja, die drei monotheistischen Religionen auf diesen Bund mit Abraham berufen. Und es war alles so eine Form von Bundesschluss, der irgendwann von Volk Israel unbeachtet geblieben ist oder irgendwie aufgegeben oder sich nicht mehr dran, danach gerichtet haben. Und deswegen muss das immer wieder erneuert werden durch die verschiedenen. Ne? So, und der letzte große Bundesschluss, der kam mit Jesus als der neue Bund, der nicht mehr in einer anderen Form erneuert werden kann und braucht, sondern der ist absolut definitiv. Weil er sein Leben dafür hingibt, weil er sein als Zeichen des Bundes sein Blut vergossen hat und da gibt es nichts mehr zu toppen, da gibt es kein Zeichen, was noch größer sein kann, als diese Art der Liebe, das Leben zu geben. Und deswegen dieser neue Bund, auf den sozusagen der ganze christliche Glaube gesetzt ist, ne? So, und bei diesen Sakramenten ist es immer so, auch wenn Menschen diese Sakramentenhandlung vollziehen, die Sakramentenspendung machen, der eigentlich Handelnde ist immer Jesus selbst, der diese Zusage gibt und der auch das bewirkt, was sein Wort gesagt hat. Also alle Sakramente sind von Jesus gestiftet, wobei heutzutage kennt man 7 Sakramente, aber so genau mit der Zählung hat man es früher gar nicht genommen, ne? Sondern da war einfach, wenn Sie im Neuen Testament nachschauen, da kommt das Wort Sakrament nicht vor, also auch in den Apostelbriefen, sondern da hat man halt das gemacht, was Jesus gemacht hat. Hat gelegentlich getauft, aber auch nicht immer. Also das sind alles so, was sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat, weil man gemerkt hat.
Aber die Taufe gab es vorher, oder der Johannes der Täufer, der muss doch getauft haben.
Genau, Johannes der Täufer hat getauft, aber das war noch eine jüdische Taufe. Ne? Ja. Also er hat sozusagen Umkehr gepredigt und hat gesagt, also wenn ihr umkehren wollt, dann müsst ihr und das Wasser und eure ganzen Sünden wegspülen lassen und dann könnt ihr rauskommen als neue Menschen, die einen neuen Willen und eine neue Umkehr gemacht haben und so. So, und in der Theologie sagt man also, das eigentliche Ursakrament, das größte Sakrament ist das, dass Jesus die Kirche gestiftet hat, dass die Kirche begründet hat. Das ist schon mal das größte Heilsversprechen und die Zusage, die Jesus macht, dadurch, dass es die Kirche gibt, dass er diesen Dienst der Kirche übertragen hat und sie Zugang schaffen soll, der Menschen zu den Gnaden Gottes, die die Menschen erlangen sollen. In jedem Sakrament wirkt Jesus selbst, das heißt, in jedem Sakrament ist seine Gegenwart die eigentliche Wirkung, auch wenn es ein Priester oder jemand anderer sozusagen konkret vollzieht, aber es ist immer Jesus, der wirkt. Und das Ziel von diesen Sakramenten ist die Heiligung des Menschen. So, das ist ein ganz schwieriger Begriff. Können Menschen heilig werden? Was schlagen Sie vor? Können oder wollen Sie heilig werden?
Aber was heißt genau heilig?
Wunderbar! Bingo, die Frage war genau richtig. So, was heißt heilig? Was bedeutet Ihnen, wenn Ihnen irgendetwas heilig ist? Was wollen Sie?
Unantastbar.
Genau. Also es ist unantastbar, es ist unverfügbar, da wird nicht mehr rumgemacht oder getan, sondern das ist schützenswert, bewahrenswert. Das ist nicht nur so heute so, morgen anders, sondern was von Dauer, was den Menschen in seinem Lebensvollzügen langfristig begleitet.
Dazu hätte ich mal eine Frage, und zwar, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wir hatten das Thema in der Uni am Montag. Und da hatte der Professor gesagt, dass, also da ging es halt so um Exorzismen und ob das eigentlich eher psychische Krankheiten und so waren. Und ist dann so ein bisschen abgeschweift vom Thema und hat dann auch so ein bisschen erzählt von Heiligsprechungen. Und dass wohl damals nur Menschen heilig gesprochen wurden, die irgendein Wunder vollbracht haben. Wie zum Beispiel also so eine Wunderheilung, dass jemand, der nicht mehr gehen konnte, dass er wieder geheilt wurde und wieder gehen konnte, stimmt das so? Also hat der Professor damit recht oder hat der sein Halbwissen irgendwie weitergegeben? Das fällt mir jetzt ein.
Es ist ein Halbwissen, aber ein gutes Halbwissen.
Ja.
Also die Kirche hat ja von Anfang an immer geguckt, wer sind die Glaubenszeugen, die uns den Glauben verbindlich und nachvollziehbar und glaubwürdig rüberbringen können? Da kann nicht jeder sagen, macht so und dann passt es, sondern das muss schon Hand und Fuß haben. Ne? Und deswegen sind am Anfang die Glaubenszeugen, die gesagt haben, ich glaube an Jesus, dafür setze ich auch mein Leben ein, auch wenn ich verfolgt werde. Und deswegen war in der Zeit der Christenverfolgung ganz viele Christen, die ihr Leben für ihren Glauben gelassen haben, deren Glauben ihnen so heilig war, dass ihnen ihr eigenes Leben nachrangige Bedeutung hatte. So, also haben sie sich sozusagen geheiligt, unter Anführungszeichen, dadurch, dass sie die Bereitschaft hatten, für ihren Glauben das Leben zu geben. Deswegen sind auch alle Märtyrer, mit oder ohne Wunder, völlig egal, erstmal grundsätzlich von der Kirche als Heilige anerkannt. So, dann gibt es ganz viele, die sind bekannt geworden durch ihr vorbildliches Leben, durch ihre Lebensleistung, durch ihre Art der Verkündigung, durch weiß nicht was alles. Und die eine große, in ihrer Zeit viel bedeutet haben für andere, die auch zum Glauben gefunden haben. Und solche Leute, oft haben sie irgendwas gegründet oder große Lehren verfasst, Kirchenlehrer, Kirchenväter, alle solche Menschen, die den Glauben versucht haben, so authentisch rüberzubringen und festzuschreiben irgendwie, dass man heute noch davon Kenntnis hat und auch Bedeutung hat. Und wenn einer nicht nur den Glauben so gelehrt und aufgeschrieben hat, sondern auch dazu so gelebt hat und das durch Beispiele belegt hat, dass es seine Überzeugung ist, dann gehört er auch schon in die Kategorie der Heiligen. Die Frage, wie viele Heilige es gibt, haben wir neulich in so einem Glaubensabend hier mal besprochen. Es hat ein Papst nach dem Konzil 300 Wissenschaftler auf die Spur gesetzt und gesagt, so jetzt wühlt mal in den vatikanischen Archiven und sonst wo ihr was finden könnt und tragt zusammen, wie viele Menschen, die unter die Kategorie eines vorbildlichen Lebens und einer persönlichen Heiligkeit fallen können, wie viel können wir da zusammentragen. Es sind, Sie werden es nicht glauben, wie viel schätzen Sie?
Knapp unter 1000.
30.000.
30.000.
Oh. Zwölfbändiges Werk und es wird ständig erweitert. Ne? Also wo man namentlich und biografisch und alles sowas
30.000.
erfasst hat.
Bis heute.
Ja.
Und, das ist die Gemeinschaft der Heiligen.
Und das ist ein kleiner Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Denn die meisten Heiligen, die sind nirgends aufgezeichnet worden. Alle Heiligen am Kochtopf, am Fließband, in der Schule, an der Erziehung, alle, die irgendwas durch ihr Leben sich abgesetzt haben vom normalen darwinistischen Mainstream, sondern aus Glaubensüberzeugung heraus versucht haben, ein Leben zu führen, was menschlich stimmig war und von Gott getragen war. Und die kann man gar nicht alle erfassen. Und diese alle, das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und weil man die nicht alle namentlich erfassen kann, gibt es den 1. November das Fest aller Heiligen. Da können wir zu allen aufschauen und sagen, ihr habt es geschafft, also haben wir auch Chancen, da hinzukommen. Vor allen Dingen muss ich eines sagen, die Heiligen waren allesamt nicht fehlerlos. Jeder hatte seine Ecken und Kanten und seine Macken, aber sie waren ernsthaft und auf ihre Weise kompromisslos. Das ist nicht so Larifari irgendwie so nach Lust und Laune, sondern auf ihre Weise entschieden. Dieses Entschiedene für Gott leben, ihm folgen, von ihm sich im Leben her inspirieren und leiten zu lassen, das ist der Weg zur Heiligkeit. Die Mutter Teresa von Kalkutta hat ein schönes Wort geprägt. Das habe ich dann gleich auf meine Homepage genommen. Nämlich, ein Heiliger ist einer, der mit einem Lächeln den Willen Gottes tut. Also nicht nur so zähneknirschend, auch das noch und muss das jetzt sein und irgendwie so, sondern locker lächelnd. Das sind Heilige. Und wenn man das aus ihrem Mund hört, was die in Kalkutta für einen Job gemacht hat mit den Sterbenden und den Randgesellschaften, und dann noch lächelnd den Leuten ein Stück Begegnung, Mut zusprechen. Das sind eben Heilige. So, und dann kommt das, was ihr Prof da sagte. Es gibt natürlich Menschen, die vorbildliches Leben gelebt haben, wie zum Beispiel der letztverstorbene Papst Johannes Paul II., der auf seine Weise Großes geleistet hat, zeitgemäße Theologie verkündet hat und auch gut gewirkt hat. Und dann möchte man natürlich, dass so einer auch amtlich anerkannt wird. Das ist ein Heiliger, und da gibt es in Rom eine Kommission im Vatikan, die dann sich da womöglich jahrelang damit befasst und alle möglichen Informationen sammelt. Erst einmal über sein eigenes Leben, seine Religiosität, und war sein Leben auch so fruchtbar, dass andere davon ganz konkreten Nutzen, Gewinn ziehen konnten, sei es ja, durch Wunderheilungen oder Ähnlichen. Und wenn einer nicht Märtyrer war, dann ist heutzutage, und auch nicht aus ganz alten Zeiten war, sondern Menschen unserer Zeit, dann wird drauf geguckt, gibt es, ich glaube, mindestens zwei Wunder sind nachweislich erforderlich, damit er den Stempel des Heiligen bekommt. Und da gucken sie ganz besonders genau hin, das muss also wissenschaftlich nachgewiesen werden, hat diese Wunderheilung stattgefunden oder eben ist es ja, zweifelhaft. Ne?
Und da ist man beim Wojtyla noch nicht so weit.
Doch.
Hat man schon gefunden.
Hat man, genau. Ich habe schon mal gewusst, eine war irgendwie krank, MS oder keine Ahnung was, und die ist dann gesund geworden. Und noch eine andere, weiß auch nicht, was da gewesen ist.
Ach, wirklich?
Mhm. Ja, das ist deswegen interessant, weil Wunder in der katholischen Kirche gar nicht so selten sind. Also ich bin mal nach Lourdes gefahren, in den Marienwallfahrtsort, ja, mit so einer Reisegruppe, und dann hieß es, also ein bisschen mit Connections, hat man Kontakt hergestellt zwischen mir und einer Frau, die dort in Lourdes geheilt worden ist. Ich dachte, na, das möchte ich mir anschauen. Eine Deutsche, aus dem Allgäu stammte die. Und dann haben wir sie besucht, und eine sowas von lebenslustige Frau, die überhaupt kein komisches Gehabe oder irgendwie so. Und die hatte MS, ärztlich bestätigt, unheilbar und alles attestiert. Und die wurde in Lourdes geheilt, und die Heilung ist medizinisch nachweisbar, aber nicht erklärbar. Die hat es hingekriegt und weise geheilt. Und die wurden über Jahre lang noch nachuntersucht und alles Mögliche, nichts mehr feststellbar. Und die ist aufgrund dieser Heilung dann, wollte sie ins Kloster gehen dort in Lourdes, aber aufgrund ihres Charakters konnte sie nicht unbedingt bleiben bei diesen Ordensfrauen. Das war, also irgendwie ging das nicht, und so hat sie so ein Einsiedler-Dasein da in irgendwie so einen Kontext da gefunden, wo sie sagt, ich bin geheilt und ich bin glücklich und ich lebe mein restliches Leben für Gott und Gutes. Ne? Also, und da habe ich mir gedacht, also wenn so ein Mensch heilig werden kann oder geheilt werden kann, dann kann es ich auch. Also phänomenal. Also so einen Menschen mal zu erleben, der so eine Erfahrung gemacht hat in seinem Leben, das erlebt hat, das macht schon Eindruck. So, also heilig. Das war die Frage. Wie sind wir jetzt auf die Frage gekommen? Genau, die Sakramente sollen die Heiligung der Menschen ermöglichen, befördern, unterstützen, ja, so, das ist der Sinn der Sakramente. Denn, es steht auch in der Bibel, was heißt, seid heilig, denn euer Vater im Himmel ist heilig. Also es ist nicht so das Attribut für besondere Christen, sondern es ist der Normalfall, wenn sich einer mit Gott einlässt, früher oder später hatte was in seinem Leben, in seinem Herzen, was ihm ja, die unverbrüchliche Sicherheit gibt. Gott führt mein Leben und Gott wird es vollenden, so wie es ich nicht selber vollenden kann und hinkriegen kann. Aber er macht es. Also Heiligkeit bleibt immer ein Stück weit ein Geheimnis, weil wir nicht wissen, wie hat sich Gott für uns vorgestellt, sondern es ist, im Laufe des Lebens wird sich halt abzeichnen, was uns so als Auserwählte, Heilige sind immer Auserwählte, also aus dem Rest derer, die nicht heilig werden wollen. Also von daher hat man ja früher zur Taufe nur Leute zugelassen, von denen man wirklich sicher war. Die meinen es ernst. Ne? Da waren also mindestens ein oder zwei Jahre Katechumenaten, nennt man die Zeit der Vorbereitung, wo man sie in den Glauben eingewiesen hat und auch genau beobachtet hat, befolgen die das, was sie hören und sehen und übernehmen die das für ihr eigenes Leben. Und dann später, als man dann gesehen hat, nach dieser Zeit des Katechumenats, ja, auf den ist Verlass, dann hat man die Leute getauft. Es ist also nicht so wie heute, dass man die Kinder so reihenweise einfach tauft so und dann dem Leben überlässt. Es hat alles so seine Geschichte. Jetzt nehme ich auch von diesem leckeren Saft. Hier gibt es einen Kirschsaft. Hat mir heute eine Frau gebracht aus der Gemeinde. Es tut ihnen gut, hat er gemeint.
So, das ist auch gut.
So, so. Soll ich ihn heiß machen? Interessant ist es ja, dass bei uns in der Gemeinde die Heilige Familie heißt.
Die Familie ist auch heilig, klar.
Genau. Also unter der Heiligen Familie stellt man sich vor Josef, Maria und Jesus. Und dieser Heiligen Familie hat man diese Kirche gewidmet. Und dann hat sich vor ein paar Jahren so ein Männerkreis gebildet. Brauchte irgendeinen Namen. Und wir heißen dann die Männer der Heiligen Familie. Und die haben sich tatsächlich den Namen gegeben, die Heiligen Männer. Parallel dazu gibt es auch eine Frauengruppe. Die haben sich nicht getraut, sich heilige Frauen zu bezeichnen.
Heilige Mütter.
Oder heilige Mütter, genau. Aber ich finde es schon mutig und auch, aber auf der anderen Seite hat es auch, ja, es hat was, wenn man dazu steht. Also unser Lebensziel ist dieses, ist diese Nähe zu Gott, die, und die Nähe zu Gott macht uns heilig, da kann man nicht außen vor bleiben. Kann man nicht. Man kann nicht zur Hochzeit gehen, aber dann vor der Tür draußen stehen bleiben, wenn drin gefeiert wird. Man muss rein. Ne? So, also das Ziel des Sakramentes ist die Heiligung und jetzt versuche ich mal ein bisschen die Systematik in die Sakramente zu kriegen, welche es gibt in der Zwischenzeit. Es gibt eine Sakramentenlehre, das ist eine eigene theologische Richtung, wo das alles studiert und präzisiert und genau benannt wird. Und dann eben so ein dickes Buch füllt und alles sowas. Aber so genau, so tief gehen wir nicht rein in die Materie, sondern sie sollen einfach nur mal eine Übersicht haben, was praktikabel ist, was ist für mein Leben relevant, wo kann ich an einen Sakramentenempfang andocken, um mein Leben ja, zu gestalten nach, im Licht des Glaubens und mit der Kraft Gottes, die uns auch durch die Sakramente schenken möchte. Also es gibt die sogenannten Initiationssakramente, also mit dem alles losgeht, wenn man das auf die ersten Christen zurückschaut, die haben die Leute getauft, Und dadurch, dass sie so eine lange Prüfung hatten, war man sicher, ein Getaufter ist auch schon, der steht in seinem Glauben fest. Das heißt, da gab's, braucht man keine Firmung. Der kam erst so in der Form, wie wir es heute haben, später, als man angefangen hat, die Kinder zu taufen, den Ungetauften sterben zu lassen, hatte so lange Zeit die Meinung bestanden, die kommen nicht in den Himmel, weil sie nicht getauft sind. Ne? Und deswegen haben wir sie möglichst schnell getauft. Ich bin auch nach 3 Tagen, aber im 3. Lebenstag bin ich gleich getauft worden, um sicher zu sein, dass da nichts mehr passiert. Aber eben wie gesagt, es ist
nochmal gut gegangen, ne?
Ist gut gegangen, genau.
Es gibt ja jetzt auch diese Nottaufen.
Richtig. Da komme ich gleich noch drauf. Also in der Taufe sagt, so wie es der Paulus schreibt, ihr seid durch die Taufe seid ihr neue Schöpfung. Ihr habt mit diesen alten Lebensweisen der selbstbezogenen Menschen nichts mehr zu tun, sondern ihr lebt aus dem Glauben, und Glaube heißt Hingabe aus der Kraft Gottes heraus, aus dem, ja, der gelebten Nächstenliebe, die Jesus uns ins Herz legt. Und das ist unser neues Leben. Also es wird von der Neugeburt gesprochen. Das hat auch der Nikodemus in dem abendlichen Gespräch mit Jesus gehört, wo Jesus sagt, ihr müsst neugeboren werden. Und der Nikodemus, der war damals Gesetzeslehrer, Fachmann, also der sagt, wie kann ich neugeboren werden? Ich bin doch schon ein alter Mann oder so. Und dann hat ihm Jesus gesagt, aus dem Geist und in der Wahrheit müsst ihr neu zur neuen Schöpfung kommen. Also, wenn wir Christen uns durch nichts unterscheiden von allen anderen, die nichts mit Gott am Hut haben, dann ist mit diesem neuen Leben ist irgendwas schiefgewickelt. Und in der Taufe werden wir insofern neue Schöpfung, also Anteil kriegen an dem, was Jesus war und ist. Nämlich er ist der hohe Priester schlechthin. Es gab ja im alten Bund bei den Juden die hohen Priester, die eingesetzt wurden, weil das Volk so weit weg von Gott war, die konnten sich dem gar nicht nähern, und deswegen mussten Priester dazwischen geschaltet werden, die dann so die Gebete raufschicken und die Botschaften runter. Und das war also der priesterliche Dienst, der gottgefällig sein sollte. Aber nachdem Jesus selber der hohe Priester schlechthin ist, sind wir durch die Taufe, haben Anteil an diesem Priestertum. Deswegen ist in der Taufe die Rede vom königlichen Priestertum aller Gläubigen. Also jeder von uns ist Priester. Ich brauche nicht, damit Gott mich hört, einen Priester, der sagt, so jetzt gebe ich deine Bitte weiter, dann, sonst kommst du nicht durch da oben irgendwie. Sondern jeder hat seinen direkten Zugang zu Gott, und deswegen ist jeder Priester, weil er mit Jesus ist. Und deswegen auch König und Prophet. In der Taufe werden wir zu Königskindern, weil uns Gott an Kinderstatt angenommen hat, heißt es bei Paulus. Und Propheten gab es damals im Judentum, die also von Gott hörten und dann dem Volk sagen mussten. Und in der Taufe werden wir zu Propheten gesalbt. Das heißt, jeder Getaufte kann selber Gott hören im Herzen oder verstehen aus der Schrift. Also ist dieses Prophetentum von damals, hat sich erübrigt, weil Jesus uns selber zu Empfängern seiner direkten Botschaft macht und auch zu verkünden. Also wir sind als Propheten auch immer Verkündende. So, das passiert alles in